Würdest du mit ihm noch einen Kaffee trinken?
Ja, klar. Aber ich würde ihm auch über den Kopf leeren. Was würde man für eine Welt bauen, wenn man könnte?
Ich frage mich so, warum bist du eigentlich nicht Bundesrätin?
Nein! Kommst du so einen Terminkalender rüber und dann bist du sozusagen ein Opfer.
Mit wem würdest du lieber auf eine einsame Insel? Mit der Magdalena Martullo Blocher oder mit dem Andreas Klarner?
Oh! Bist du irre?
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Jacqueline Badran, Unternehmerin und Nationalrätin der SP. Ich finde, Jacqueline Badran ist eine der bekanntesten, engagiertesten und auch lautesten Nationalrätinnen, die ich kenne. Sie politisiert auf ihre ganz eigene Art und mich hat es darum Wunder genommen, wie ist sie so geworden, wie sie ist. Ich habe eine Stunde mit ihr darüber geredet, wie einsam der Job als Politikerin ist, wie man die Schweiz verändern könnte, und natürlich wollte ich auch wissen, mit wem sie lieber würde in die Ferien. Mit dem Daniel Josic oder dem Mario Fehr. Viel Vergnügen mit dem Live-Politkuchen.
Wow, Jay, was für ein Empfang. Also es ist selten, dass ein Gast so einen langen Auftrittsapplaus bekommt. Ja?
Danke.
Ja, du scheinst unglaublich beliebt zu sein. Also, jetzt, wenn ich die Nationalratsstatistik anschaue, die bestgewählte Nationalrätin in der Schweiz, eigentlich wahrscheinlich ever. Kannst du sagen, warum mögen dich die Leute so?
Ich habe da schon so ein paar Theorien, aber mehr wie Theorien sind es auch nicht. Ich glaube, ich bin wie so eine geeignete Projektionsfläche. Also gibt es zum Beispiel den Typ ältere Damen, also sehr ältere Damen. Die kommen und sagen, aber warte, sie machen das super. Sie sagen es diesen Typen immer so. Und dann denke ich, okay, vielleicht hat sie das immer gern, aber ist aus dieser Generation, wo das nicht so einfach war, diesen Typen das mal zu sagen. Dann bin ich so ein bisschen wie Stellvertretung. Und das merke ich aber auch, wenn Junge kommen, die sagen, sie macht das einfach super und ihnen lassen wir so gerne zu. Und sie erklären das Zeug so gut. Und dann ist das wie so eine Projektion. Ich habe doch schon in der Schule immer jemanden wollen, der mir das Zeug gut erklärt. Übrigens, danke, Michi, für deine tollen Erklärvideos. Kennen Sie die? Ja. Vor Abstimmungen immer Michi konsultieren. Oder mich. Ja. Also darum, ich bin, glaube ich, eine wandelnde Projektionsfläche.
Und wenn du das sagst mit dem Erklären, oder? Also, du kannst das gut, du schaffst viel mit Sprachbildern. Ich finde, du kannst gut Geschichten erzählen. Auch wenn du in einer Arena bist, gibt es, ich finde, PolitikerInnen, die zum Teil einfach ihre Fakten oben runterbeten. Und wenn du dort bist, dann kommt eine Geschichte. Aber ich freue mich immer so, ich meine, das kommt ja nicht einfach so, das kannst du nicht zum Ärmel ausschütteln. Also wenn du dich auf so eine Vorlage vorbereitest und sagst, hey, ich muss jetzt in die Arena gehen, Wie bereitet man sich auf so einen Auftritt vor?
Ja, also zuerst mal geht man nicht in die Arena, wenn man nicht rauskommt. Das machen gewisse.
Wenn einer rauskommt, dann gar so, wow, das ist jetzt eben sie.
Ja, vielleicht ein bisschen, aber also, ich werde zu Arenas angefragt, wo ich sage, nein, da komme ich nicht, da komme ich zu wenig raus. Und das andere ist nicht das Resultat von einer Punkt-zu-Punkt-Vorbereitung, sondern so, ein jahrzehntelanger Prozess, oder? Wo man das Zeug durchkommt und dann neu büschelt und neue Informationen macht, dass man wieder umbüschelt. Und das ist viel, sagen wir mal, Denkarbeit im Voraus. Sonst könnte man gar nicht so überzeugt sein, oder? Weil das ist ja nicht immer, also Politik ist ja nicht immer so eindeutig. Ist ja nicht immer so ja, nein, so klar oder schwarz-weiß, bla bla. Sondern es ist alles ambivalent, es hat viele Widersprüche, es hat viele Ungereimtheiten und so weiter. Und wenn man dann kommt, sie sagen es immer so klar und sie sagen einmal ihre Meinung und das ist so ein bisschen zu kurz gegriffen.
Das ist jahrelange Arbeit, wo du reinsteckst. Und wenn bei der Arena ist wie, du kannst ja dann absagen, bei einem Thema, wo du nicht willst, mitreden. Aber wenn es zum Beispiel um Kommissionsarbeit geht, also du sitzt in der WAK, Wirtschaft und Abgaben und Geschäftsprüfungskommission, und da kommt irgendein Gesetz Und du musst dich darum kümmern. Ja, und dann musst du dich informieren. Wie kommst du darauf?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Oder? Da gibt es natürlich so, ich weiß nicht, vielleicht in der Bildungspolitik oder in verschiedenen Politikbereichen gibt es eigentlich sehr gute öffentlich zugängliche Daten, Informationen, Meinungen, viel Expertise. In der Steuerpolitik, um die es bei mir häufig geht, oder in der Immobilienpolitik, um die es bei mir häufig geht, da gibt es einfach nichts. Oder? Da gibt's Experten im Sold von diesen Interessengruppen. Und es ist bewusst keine Wissenschaft. Und das bedeutet also wahnsinnig viel Arbeit. Und das ist wirklich so ein bisschen wie Detektivarbeit. Also wir haben zum Beispiel vor anderthalb Jahren, wir haben dann leider das Referendum nicht ergriffen. Limited Qualified Investor Funds. Sagt ihr das etwas? Sagt ihr das etwas?
Das ist noch sexy irgendwie.
Ja, das klingt total spannend. Das ist vom Rudi Noser bestellt worden.
Nicht so sexy. Ja.
Das ist so bestellt worden, der Rudi Noser, Verwaltungsrat von der Credit Suisse Asset Management AG. Das sind dort, wo die Fonds hocken. Und das sind Fonds, die nicht der Finanzmarktaufsicht unterstellt worden sind. Und die Schweiz braucht jetzt das unbedingt auch und Luxemburg hat das. Und das war so eine Botschaft, so dünn. Und jetzt ist immer etwa, ich habe es also erzählt, 17 Mal ist gestanden, innovative Fonds. Aber sehr mal ist gestanden, was dann innovativ, was das ist.
Dass man eben die nicht kontrolliert, ist wahrscheinlich sehr innovativ.
Ja, es wären die einzigen Fonds. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht, ja, okay, wie kommst du jetzt da dahinter? Weil das stinkt ja schon nach Steueroptimierung, Steuervermeidung, das stinkt nach Camouflage, ein bisschen verstecken, das stinkt nach Immobilien reinstopfen und damit man mit Immobilien noch mehr Geld, also nicht nur mit den Mieteinnahmen Geld macht, sondern auch noch mit diesen Fonds.
Ist du die Einzige, die das schmeckt, Ami?
Ein bisschen, ja. Ja.
Und wie kannst du die anderen überzeugen, dass es stinkt?
Ja, das ist schier. Ich bin dann interessanterweise in dieser Vorlage. Bin ich dann, das ist total lustig. Da habe ich dann meinem Kollegen Roberto Zanetti, der im Ständerat ist, wir haben ja ein Zweikamerasystem, und gesagt, ja,
das du. Interessiert das Publikum, also die wissen das.
Ja, die wissen das. Aber auf jeden Fall, er ist in der gleichen Kommission, die Schwesterkommission im Ständerat, und dort war auch der Rudi Noser. Dann sage ich, du Roberto, du musst unbedingt fragen in der Kommission, explizit der Rudi Noser, was denn so innovativ ist. Und dann nachher, und das kann man ja dann nachher nachlesen.
Im Protokoll.
Ja, klar. Und dann fragt Roberto so ganz unschuldig, ja, er käme ja da überhaupt nicht raus, um die Fonds und so. Aber er frage sich schon, was denn genau so innovativ sei. Und dann die Antwort vom Rudi Noser. Ja, er käme auch nicht raus. Hockt seit Jahr und Tag als Verwaltungsrat in dem Credit Suisse Fondsmanagement AG. Okay, aber das habe ich also viel. Pensionskassen sagen dort auch viel. Und jetzt, also die neuen eben Limited Qualified Investor Funds, die können wir also zum Beispiel brauchen für historische Weinsammlungen. Nimm mal das Volumen an historischen Weinsammlungen. Ey, stell dir mal vor, die warten ja nur drauf, auf die Fonds, um dort reinhüpfen. Und da kann man ein riesen Business damit machen. Und irgendwie, ich meine, oder? Da musst du dir vorstellen, 9 von 10 Ständeräten finden dann irgendwie so, ach ja, interessant, okay, bin ich noch, warte. Und der Zanetti findet dann irgendwie, ja, verarschen kann mich selber. Und ich, wenn ich das Protokoll lese, natürlich auch.
Aber ist ja dann einfach ein Spass für euch? Das ist ja, dann
ja, das ist ein Spass für uns, aber ich meine, hey, da geht es um echtes Zeug, oder? Und nachher bin ich dann irgendwo ein bisschen recherchieren und so. Und dann bin ich irgendwie auf Paid Content-Artikel bei der NZZ gestossen und irgendwie Tokenisierung von Immobilien, also so mit Kryptowährungen. Dann habe ich gedacht, ja, die Kryptowährungen, die hocken da irgendwo auf Server, die müssen ja irgendwann mal in die reale Wirtschaft. Irgendetwas müssen sie kaufen mit diesen verdammten Kryptowährungen. Und was kann es denn anders sein als Immobilien, gell? Genau. Und dann ist das so nach und nach. Und dann habe ich irgendwann mal gefunden, okay, jetzt frage ich mal die Steuerverwaltung, wie das eigentlich ist mit Kryptowährungen und mit Stempelabgaben und Emissionsabgaben und überhaupt steuerlich. Da habe ich das gefragt. Das sind echt gute, die meinen es echt ernst und geben sich Mühe, gute Antworten zu geben. Auf einmal komme ich ein Mail zurückgeben und ich habe 14 Stunden gebraucht, bis ich es kapiert habe.
Sie wirken dich vor dem Mail.
Nein, du musst dir vorstellen, ich zur Nacht um 2 vor meinem Kombi. Das ist so.
Du vor allem 14 Stunden nichts schnurren.
Du frag mal, frage mal den Victor, wie viel ich die Heime schnuppe.
Dein Partner, ja.
Ja. Genau. Und dann nachher habe ich irgendwie herausgefunden, ja, also, dann schreibe ich, wenn man das vertraglich so arrangiere, dass eben die Ausschüttungen von Gewinn eben nicht als Zins gelten, sondern und so, wurde kompliziert, dann sagt das eben steuerbefreit. Und dann hat es bei mir gemacht, so bing, weißt du, wie im Comics so, mit den Leuchten. Hat es gemacht, bing, und dann habe ich herausgefunden, warum die Wirtschaftsanwälte so lobbyiert haben für die Fonds. Weil das für die ein neues Geschäftsfeld ist. Weil die ganzen Typen im Kryptowelle im Zug, oder, die können ein bisschen, ja, machen eine geile, coole Kryptowährungs-Finance und so App. Und was kann denn die App? Und die kann nicht so viel, aber es ist
innovativ.
Es ist total innovativ. Also die können ja nicht so viel. Und dann nachher brauchen sie Anwälte, Wirtschaftsanwälte, die ihnen die Konstrukt machen, dass du das eben legal steueroptimieren kannst. Deine mit Kryptowährungen gekauften Immobilien, die dann in der Folge die Immobilien verteuern. Und wer zahlt das? Ratet mal, der Kapitalstock, der mehr wert wird, muss verzinst werden. Wir alle zusammen. Und dann habe ich gefunden, das ist keine gute Idee. Mhm. Ja, und dann habe ich versucht, zu bekämpfen. Ich habe sogar noch mit dem Eschi einen Verbündeten gefunden.
Wow.
Der SVP Eschi, weißt du, wer das ist?
Ja, es gibt nur einen Eschi, es gibt nur einen wahren Eschi.
Und weißt du warum? Weißt du, warum ich irgendwie mit dem Eschi einen Verbündeten gefunden habe für eine bessere Welt? Weil er mit seinem Cousin seit Jahr und Tag versucht, ein Stück Land im Kanton Zug zu kaufen. Er will auch in seiner Bühne gehen, er wird immer übervorteilt. Und irgendwann hat er gefunden, jetzt ist es fertig und jetzt muss das ausländische Kapital da weg und die Russen müssen da weg und überhaupt. Und darum, in Immobilien-Sachen habe ich also einen Verbündeten. Und dann ist er dann allerdings, als ich dann den Antrag gestellt habe, wenigstens die Immobilien rauszunehmen aus diesen innovativen Fonds. Und ich dachte, da hat es mehr Platz für die historischen Weinsammlungen. Und dann sagte er, ja, ich bin dabei und so. Und nachher kommt in der Kommission zu mir und sagt, Schagi, ja, ich kann nicht mitmachen, weißt du, das beißt mir den Matter den Kopf ab, den Matter, den Bankermatter, oder? Beißt mir den Kopf ab. Dann habe ich gesagt, du bist mein schöner Kollege, jetzt haben wir das abgemacht. Oder, ja, weißt, die Fraktion macht dann schon mit und so. Nichts war gewesen. Und wir haben dann nicht schon wieder ein Referendum machen können, wir müssen dann halt auch unsere Geschäfte einteilen.
Also Stichwort Leute, wo man jetzt nicht denkt, dass du mit ihnen Geschäfte machst. Lass uns eine kurze Session machen, entweder oder Frage.
Ui, okay.
Okay, mit wem würdest du lieber auf eine einsame Insel? Mit der Magdalena Martullo-Blocher? Oder mit dem Andreas Glarner?
Oh! Bist du ihr? Ich nehme Magdalena. Eindeutig. Die kann manchmal ganz nett sein.
Ja, also das ist die Begründung. Mit ihr kannst du gut Kaffee trinken.
Das ist ja noch lustig. Oder? Es gibt so ungeschriebene Gesetze im Bundesbern. Und eines der ungeschriebenen Gesetze ist, die SVP kommt nie auf die Seite der SP. Also ich wüsste, wir sind so gefächert, sitzen wir da, wir da, da die SVP. Und die kommen nie rüber. Der Bloch ist einmal rübergekommen, die haben alle schon getuschelt. Oder? Also man muss zu ihnen gehen. Aber das gilt nicht für Magdalena. Und dann kommt Magdalena einmal zu mir. Irgendwie hat sie es mit mir, weil ich glaube, wir waren in der gleichen Uni und sie ist ein bisschen einsam, glaube ich, manchmal. Und das ist ja noch lustig, weil sie ist ja so klein. Und wenn ich sitze und sie steht, dann sind wir auf Augenhöhe.
Darum kommt sie auf die einsame Insel mit.
Nein, musst du dir vorstellen, da kommt sie jetzt. Also einen Kaffee trinken. So. Und ich so, ist gut. Da erzählt sie noch manchmal einfach, wie sie ihren Mann kennt. Ich habe sie nicht gefragt. Und so, wie sie den Mann kennengelernt hat und was jetzt mit der Tochter sage. Sie sagen ein bisschen aufmüpfig und ein bisschen usomässig und so. Da sage ich sie immer, Mami, du musst ein bisschen mehr machen für die Frauen. Und da habe ich ihr gesagt, ja, also weiss ich auch nicht, ich meine, ich gehe ja arbeiten, also im Konzern und der Mann ist zu Hause. Ich habe drei Kinder. Ich meine, was soll ich denn noch mehr machen? Also ich habe manchmal wirklich ganz herzig
gesagt. Ja, spannend, das würde mir nicht geben, es gibt noch eine andere Liaison, die ich...
Im Gegensatz zum Glarner, der kann nie herzig sein. Nie.
Etwas, was ich auch nicht gewusst habe, mega lang. Der Uli Maurer, quasi Altbundesrat, er hat mal den Satz gesagt, bezogen auf dich, er hat gesagt, wir lieben uns schon fast ein bisschen. Beruht das auf Gegenseitigkeit?
Sagen wir es mal so, weg von der politischen Bühne, jetzt so, und seine politischen Ansichten teilweise, die ich dann schon auch ein bisschen Straub gefunden habe. Als Person habe ich ihn auch mögen. Wirklich mögen. Er war total zugänglich, er war umgänglich. Da ist also andere, die dann so ein bisschen mehr so rumlaufen, dann kannst du sagen, du, los, Uli, wir müssen mal zusammensitzen, ich muss dir irgendwie und so. Und dann hast du einen Tag später einen Termin bei ihm im Büro. Und dann kannst du auch so wirklich schwätzen und er hört wirklich zu und nimmt dich ernst. Und das ist nicht normal, sagen wir es mal so. Ja.
Also du nimmst ihn ernst, er nimmt dich ernst, aber von Liebe würdest du jetzt nicht gerade reden. Ich weiss, es ist ein grosser Begriff. Ja.
Ja, aber es ist halt, er hat es eben in dem, du musst eben ein bisschen kontextualisieren, weil also wir sind wie ein altes Ehepaar. Und das stimmt eben. Wir haben das einmal gezankt wie ein altes Ehepaar. Also auch in der Kommission und so. Von dem her hat das irgendetwas so ein bisschen mit Liebe zu tun, denke ich mir. Aber mit Hass hat es einmal nichts zu tun.
Du bist weg. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über Veränderungen reden, auch für die Schweiz. Lass uns doch vielleicht mal anfangen so mit der Ausgangslage. Was würdest du sagen momentan? Was findest du, was ist das grösste Problem von der Schweiz?
Völlig klar, die Immobilien.
Habe ich fast gedacht.
Ja, nein, es ist völlig klar.
Warum würdest du sagen, warum ist es ein riesen Problem?
Ja, wohnen muss jeder. Das ist eine primär essentielle Güterklasse. Also das ist wie Luft, gibt drei primär essentielle Güterklasse: Luft, Wasser, Boden. Und wohnen muss jeder. Und wohnen ist nicht nur einfach ein Dach über dem Kopf, sondern es ist der Ort, wo man seine Privatsphäre hat, der Ort, wo man selber bestimmen kann. Der einzige Ort, wo man selber bestimmen kann, keine Ahnung, welche Farbe die Wände haben, also einfach gestalten kann, wie es dort ist. Es ist mit Abstand das grösste volkswirtschaftliche Gut. Mit Abstand. Es ist für die meisten Leute der grösste Posten im Haushaltsbudget. Und es geht nur darauf, oder? Es bestimmt über unsere Freiheit, den Preis fürs Wohnen, wie viel, I need a job that pays the rent, oder? Das sagt ja schon alles. Es bestimmt über unsere Freiheit, wie viel muss ich arbeiten, wie weit muss ich pendeln. Es bestimmt über die Mischung. Das ist so entscheidend für eine direkte Demokratie und für unsere Gesellschaft, dass wir eben nicht reiche und arme Ghettos haben, sondern dass wir noch gemischt sind.
Das ist
absolut Kern, ein Leben unter Ähnlichem, das können wir nicht miteinander schwätzen. Also es hat so viele gesellschaftliche, ökonomische, soziale Aspekte wie nichts anderes. Und unsere Immobilienwirtschaft wird zurzeit zu einem Anlageuniversum umbauen. Eine Asset Class, oder, wo man tokenisieren kann und irgendwelche LQIFs versorgen kann. Und wir reden aber von unseren Zuhause. Und das ist wirklich, in einem rasenden Tempo wird das gemacht. Und die Medien checken es nicht, die Immobilienwirtschaft blabbert irgendwelche Kampfparolen ab, streut uns Sand in die Augen und es ist brandgefährlich. Und es ist die Eigentumsverhältnisse, wie schnell die sich verändern. Also weg von den Leuten, die am Boden gehört, hin zu irgendwelchen institutionelle, börsenkartierte Immobiliengesellschaften, die es noch nicht lange gibt. Das passiert in einem rasenden Tempo und die Leute spüren irgendetwas bestimmt nicht, aber sie können es nicht benennen.
Wir müssen eigentlich an ganz vielen Orten ansetzen, wenn du das jetzt beschreibst. Können wir uns mal das Bild vorstellen, so, hey, die Schweiz ist einfach eine grüne Wiese.
Ja.
Wenn wir jetzt mal können sagen, man kann frisch anfangen mit Wohnungen und mit Häusern, mit Bodeneigentum. Ja. Wie würdest du die Schweiz organisieren?
In der Schweiz, wenn man will, so die besten aller Welten kreieren, muss man auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Und dort landet man dann unweigerlich bei der Schlacht vom Morgarten 1315.
Wo es wirklich gegeben hat?
Ja, wo es wirklich gegeben hat. Also der Streitgegenstand hat es wirklich gegeben. Und der war ein Bodennutzungsstreit zwischen den Genossamen. Ach, was für ein schönes Wort. Genossamen. Heute heisst die Kooperation. Auch ein schönes Wort. Die genossame Schweiz gegen das Kloster Einsiedeln in Sachen Bodennutzungsstreit. Und die Klöster sind damals, die haben natürlich die Zehnte empfangen, von dem haben sie gelebt. Und darum waren es die natürlichen Verbündeten vom Adel, die auch vom 10. also vom 10. Ertrag vom Boden gelebt haben. Das Kapital von gestern, das Kapital von heute und das Kapital von morgen ist was? Boden. Genau, und das war schon hier so. Und die haben gestritten und genossen, und die haben sich zusammengetan, um gemeinsam den Boden zu besitzen. Die Urner Genossenschaften gehören 80% von Uri. Und die haben sich dann zusammengetan, und wer gewonnen hat, ist klar. Und damit hat das Genossenschaftsprinzip über das Feudalprinzip gewonnen. Das war wahrscheinlich wirkungsmächtiger als nachher die bürgerliche Revolution, die sich auch gegen den Adel gerichtet hat und auch gegen den Zehnten. Die Lösung ist, der Boden, das Wasser, die Grundgüter, die primär essentiellen, sowieso müssen denen gehören, die ihn nutzen und davon abhängig sind. Ende der Diskussion. Keine börsenkotierte Immobiliengesellschaft, keine dubiose Pensionskasse, niemand. Denen, die uns, der Boden gehört der Allgemeinheit, fertig, Schluss. Und das genau Gleiche gilt eigentlich auch für die sekundär essentiellen Güterklassen. Es ist relativ einfach. Also mein Weltbild ist auch so relativ klar irgendwie einteilbar. Also alles, was sekundär essentiell ist, was man in modernen Zivilisationen zum Leben braucht, das sind Schulen, das sind Spitäler, das ist die Mobilität, das sind Bahnen, das ist der Strom und so weiter. Das gehört der Allgemeinheit. Und so haben wir die Schweiz eigentlich auch gebaut. Und ich war erst mit dem...
Wer ist denn schuld gewesen, dass die Änderung gekommen ist?
Ja,
ein, zwei Schuldige.
Ja, das Kapital natürlich. Also,
Rudi Nosser war sein Urgrossvater.
Nein, der Rudi Nosser hat da sicher wacker mitgeholfen, der Zusammenbruch vom Ostblock. Der Ostblock hat natürlich zähmende Wirkung gehabt. Darum hat eigentlich die Linke können ihre Wirtschaftspolitik durchsetzen. Und dass man den Strom, Bahnen, Post, also Kommunikation und all diese Sachen, dass die staatlich sind, hat mehr ökonomische Gründe, weil zum Beispiel die Post neigt zum natürlichen Monopol, Strom muss die Menge planen und so weiter. Also es gibt ganz viele Gründe, warum das staatlich war und auch eine riesige Zustimmung gehabt hat bei der Bevölkerung. Wenn du schaust, die alten Abstimmungen, wo man damals irgendwie, darum ist es so pervers, mit der, wenn man es vergleicht mit den heutigen Abstimmungen, da hat so Kreditabstimmungen, Kredit von 1 Million für das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. 78% ja. 1 Million war 1918 sehr viel Geld gewesen. Und es war völlig klar, dass wir das als Gemeinschaft, die Infrastrukturen irgendwie aufbauen. Der Zusammenbruch vom Ostblock war natürlich der Siegeszug vom Kapital. Im Gegensatz zu vorher, wo der Siegeszug von der Arbeit war. Also mehr verdienen, weniger arbeiten, allen geht es besser, the rise of the middle class. Und dann ist der Zusammenbruch gekommen und das Kapital hat seine Chancen gewittert. Und an was haben sie wollen hin? Als erstes an die Zwangskonsum ist, also die musst konsumieren. Das ist was? Strom, das ist idealerweise Wasser. Das ist Bahnen, Spitäler und so. Und das haben sich alle gekrallt. In der Schweiz nicht. In der Schweiz haben wir nur so ein bisschen zaghafte Teilprivatisierungen gemacht, wie der Swisscom zum Beispiel. Und ein Päckchenpost liberalisiert. Völliger Gugus, oder? Völliger Schwachsinn, oder? Jetzt beliefern einfach 3 Firmen die gleiche Straße. Also, völlig ineffizient. Aber
das ist, was ich spannend finde, du bist, wenn du über Wohnungen redest, oder? Wenn ich die mediale Berichterstattung anschaue, ist wie so, wenn es um Wohnungen, Immobilien geht, dann fragt man als erstes ein paar dran. Also, es ist einerseits ein wichtiges Anliegen, wo du dich einsetzt, aber auf der anderen Seite finde ich auch, ist es spannend, es ist wie, du hast es geschafft, mit dem Thema so ein Alleinstellungsmerkmal auch für dich als Politikerin zu kreieren. Weil ich finde, das braucht so eigentlich wahrscheinlich als erfolgreiche Politiker, du musst für etwas stehen. Also eigentlich
Quatsch, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gefunden habe, ich brauche jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Wo bist du? Und jetzt sagen, ah, das ist ein gutgebiges Alleinstellungsmerkmal. Nein,
aber das hilft natürlich in einer Politkarriere.
Ja, das ist mir eigentlich wurscht. Ich meine, irgendwie do the right thing. Und irgendwie, das ist jetzt halt nun mal einfach das Wichtigste, weil es nun mal das grösste volkswirtschaftliche Gut ist. Und mich hat das schon immer irgendwie fasziniert. Ich habe das schon als Jung, immer wollen. Immobilien kaufen, weil ich immer gefunden habe, besitzen ist besser als besetzen. Weil wenn besitzen... weil wenn besitzen ist, dann kann dich niemand rausrühren. Und dann kommt noch dazu, gell? Polo Polo. Kennt ihr das? Polo. Polo Polo. Das ist eines von diesen Büchern, die mich mega politisiert hat. Und das habe ich gelesen, als ich so 22 war oder so. Polo ist eine Gemeinschaft. Ihr müsst es wirklich lesen. Das ist die neue Auflage, die es gibt.
Und du hast kein Prozent um.
Nein, ja, schön wär's.
Weil du nur gesagt hast, es ist besser als besetzt.
Es hat mich drum so politisiert, weil typischerweise, wenn du anfängst politisch zu denken, bist du immer ein bisschen am Flicken. Oh, da haben wir ein Problem, wie können wir es besser machen? Aber so der Grün-Wiese-Ansatz ist eigentlich nie da. Was würde man für eine Welt bauen, wenn man könnte? Aber ich finde das in der Politik so entscheidend, dass du wie Realutopie hast. Wir wären niemals, hätte es nicht Menschen gegeben, die sich das, was man als unrealistisch anschaut, oder als, das ist jetzt utopisch, also das ist jetzt ideologisch. Und wir müssen, ich finde es wirklich, vielleicht, wir müssen umdenken an der besten aller Welten. Und wie würde ich dann die wirklich konstruieren, wenn man das aus dem Blick lässt?
Wer macht das heute noch?
Es ist wahnsinnig schwierig, weil es ist wirklich, es braucht viel Arbeit, weil du wirst so vom Alltag weggespielt und du bist ja immer so am widerständlich. Ich meine, du sagst ja, Immobilienpolitik, da fragt man ein paar dran. Ja, schön wär's, man fragt Wüst und Partner und der Hasenmeile von der Raiffeisenbank und irgend so eine Tröte von der ZKB und die erzählen irgendwelche Schwachsinn.
Ich habe deine Frust
verstanden. Du schon nicht, du bist schon, nein, das ist einfach falsch, Leute. Es ist einfach falsch, es ist nicht so, man kann anderer Meinung sein, sondern, weißt du, falsch, so wie in der Primarschule, falsch. So, und nicht,
also durchgehen.
Okay, oder so, Höckli und ein F gemischt, also, sondern nein, einfach falsch.
Wer beurteilt denn, wahr oder falsch?
Ja, Fakten. Es gibt nicht irgendwie alternative Fakten. Es gibt Fakten und dann gibt es irgendwie falsche Fakten, nicht alternative Fakten. Ja, man kann es so sehen.
Lass uns doch noch mal kurz über die Visionen reden, die du angesprochen hast vorher auch. Gibt es denn einen Bundesrat oder eine Bundesrätin, wo du findest momentan, hey, die Person, die hat eine Vision für die Schweiz?
Simonetta war es. Simonetta, die grösste aller Zeiten. Simonetta hat sie gehabt. Sie, und was sie hatte, ist natürlich so der, klar, wenn du so lange in der Politik bist wie sie, hast du natürlich schon auch den Realitäts- oder den Machbarkeitsbezug. Aber sie ist eine, die das grosse Bild nie zu den Augen ausgelassen hat. Und das hat sie so erfolgreich gemacht, dass sie Sachen anbekommen hat, wo alle denken, hey, vergiss es, das ist nicht möglich, das ist unmöglich. Mhm. Und sie hat wirklich ihre Zeit als Bundesrätin Sachen bewegt, wo du denkst, wow, hätte ich nie gedacht, dass sie das durchbringt.
Apropos SP-Bundesrätin, lass uns noch mal entweder oder Frage machen.
Den Politkuchen gibt es dank dir. Der Podcast funktioniert ohne Werbepartner, aber dank deiner Unterstützung. Merci vielmals für deinen Beitrag via Twin auf 078 227 55 22.
Mit wem gehst du lieber Eis trinken? Mit dem Beat Jans oder mit Elisabeth von Schneider?
Ich könnte jetzt so spontan nicht sagen. Ich kenne einfach den Beat besser, weil ich bin mit ihm 10 Jahre in der gleichen Kommission war. Ich kenne den Beat sehr, sehr gut. Also mit ihm würde ich auf jeden Fall gerne Eis trinken und mit Elisabeth, ja, ja. Sie ist so, wie sie würzt. Es ist nicht so nach außen so ein lieb und so und nach hinten durch ist sie ein Ekel. Also ich nicht.
Ich habe mich gefragt, wie wirkt sie denn? Also auf die Leute? Also,
ich glaube, sehr lieb. Fast ein bisschen zu lieb.
Ja, wie ich habe gefunden, spannend ist, wenn die Umfragen dann kommen, welche Bundesrätinnen sind am beliebtesten, welche nicht, dann ist so, habe ich mich gefragt, was macht der Rösti zum Beispiel richtig, dass er so gut ankommt?
Also das ist jetzt wirklich ein Wolf im Schafpelz. Ich war auch lange in der Kommission, in der UREC, in der Umwelt- und Energiekommission.
Würdest du mit ihm noch gut Kaffee trinken?
Ja, klar. Aber ich würde ihm auch über den Kopf leeren. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Also, so einen Cappuccino, dass er so ein Hübli nachher hat.
Ja. Ja, ja, gute Idee. Dann hätte er so eine Frisur wie du. Ja, das ist ein totaler Wolf im Schafpelz. Eben mit dem kannst du eben keine Visionen realisieren. Ja,
der Wolf hat es abgeschissen.
Ja, er macht ja nur das Chaos eigentlich.
Aber er kommt gut an. Was macht denn die Elisabeth Baumschneider anders, dass sie weniger gut ankommt?
Das weiss ich. Ihr tut mir halt nicht so Kompetenz zuschreiben, glaube ich. Sie macht das jetzt ein bisschen eine sprachliche Sache. Also ich weiß jetzt nur in der Wahrnehmung in der Deutschschweiz. Ich glaube, in der Westschweiz kommt sie völlig anders über, weil dort ist auch dann ihre Sprache. Aber Aber ich glaube, das ist so eine sprachliche Geschichte. Sicher besser Schweizerdeutsch wie Hochdeutsch im Übrigen. Ja. Aber am Fernsehen muss ja immer Hochdeutsch.
Ja. Aber es ist ja essentiell in der heutigen, sagen wir jetzt, also in einer Mediendemokratie, wo wir drin sind. Wie kommt es über? Was kommt überhaupt an? Wenn ich denke, also wenn ich dich höre, wenn ich sehe, wie Kolleginnen von dir politisieren, die SP, die sich sehr stark einsetzt für Menschen, die weniger Geld haben, für faire Wohnungsmieten und so weiter. Aber sehr häufig die Leute, die dann eigentlich von dem würde profitieren, was ihr realisiert, die wählen dann noch eine SVP. Was läuft in der Kommunikation denn falsch bei der SP?
Nichts. Du gehst immer davon aus, ja, man muss nur richtig kommunizieren, dann checken das die Leute schon. Wenn die SVP 10 Jahre lang sagt, Scheinvalide, Scheinvalide, Scheinvalide. Und die Medien schreiben, Scheinvalide, Scheinvalide, Scheinvalide. Und das Wort immer wieder hörst. Was glauben denn die Leute? Die Scheinvaliden sind der Normalfall und dann gibt es noch solche, das sieht man, wenn sie im Rollstuhl sind, die sind richtig behindert, oder? Das ist einfach gelogen. Es ist einfach nachweislich, dass es etwa 2% Menschen gibt in der IV, die beschissen. 2%, nicht 98. Also, versteht ihr, was ich meine? Also 2% sind Scheinvaliden.
Aber warum funktioniert das medial so gut?
Sie können einfach lügen, oder? Und dann gibt es irgendwie einen Teppich. Und dann nachher kehrt, aber in der Umkehrlogik ist es dann einfach so, ja, die SP setzt sich für die Scheinvaliden ein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die SP setzt sich für die Faulen ein, für die Armen und für die Ausländer, oder? Und die sind ja auch eh nur faul und kommen dahin schmarotzern. Und da kannst du kommunizieren, kannst dich auf den Kopf stellen, wie du willst, oder? Das ist nicht so. Oder zum Beispiel, ein bisschen aktueller, das Ganze, ihr da mit eurer Wokeness. Ich meine, hey, hallo. An keiner Parteiversammlung, an keiner Präsidiumssitzung, an keiner Delegiertenversammlung, an keiner Fraktionssitzung, an keinem verdammt gar nichts, haben wir ever ein Gender-Sternchen traktandiert gehabt. Das ist einfach kein Thema. Das soll jeder machen, wie er will. Das war nicht einmal auf Sekretariatsstufe ein Thema gewesen. Aber uns wird das angedichtet, wir beschäftigen uns mit den Gender-Sternchen. Und das wird aktiv bewirtschaftet, auch übrigens von den Medienschaffenden. Dass wir aber Mindestlohninitiativen machen, 13. AV, jetzt irgendwie Prämie, 10% Initiative und. Und wir eigentlich uns mit der wirtschaftlichen, ökonomischen Situation der Leute, unsere Referenden, richten sich alle irgendwie Schadensverminderung.
Also du sprichst gerade die Medien an, die schwierig sind. Du hast eine Kolumne, die du schreibst mit dem Titel «Korrigendum», wo es eigentlich darum geht, dass du JournalistInnen kritisieren, was sie jetzt eigentlich in den letzten paar Wochen verbockt haben.
Ja.
Und du bist jetzt gerade vor kurzem zur Kolumnistin vom Jahr gewählt worden, von JournalistInnen. Was ist dir durch den Kopf, wo du das gelesen hast?
Also ich musste grölen. Ich habe es zuerst gar nicht mitbekommen. Ich war auf dem Raucherbalkon.
Was ist?
Ja, was ist? Auf dem Raucherbalkon war, da kommt einer von 20 Minuten raus und sagt, hey Jay, hast du den Medienpreis gewonnen? Ich, was? Für was? Ja, für die Kolumnen. Ich so, was für einen Preis? Ich habe nicht einmal gewusst, dass ich nominiert war. Irgendwie. Aber das ist einer, der Journalisten wählt. Ja.
Also es macht dich glücklich, wenn ich dir in der Arena zuhöre. Ich finde, du hast so die erfrischende Art, du bringst die Sachen auf den Punkt. Ich finde so, hey, das alles müssen wir ändern, das müssen wir anders machen. Wenn man dir zuhört, finde ich so, hey, die hat recht. Ich frage mich so, warum bist du eigentlich nicht Bundesrätin?
Nein, du musst Freiheit am Eingang abgeben und kommst so einen Terminkalender rüber und dann bist du sozusagen ein Opfer.
Also Elisabeth Baumschneider ist das Opfer von der SP.
Ja, nein, du bist eine Art das Opfer von deinem Terminkalender, du bist ein Opfer von der Kommissionen, du bist ein Opfer von der Medien und du bist ein Opfer von der anderen 6 im Bundesrat. Weil du verdammt nochmal fast nie irgendwie Mehrheiten kriegst, außer du bist Simonetta und das bin ich nicht. Ich würde wahrscheinlich die anderen eher noch verärgern und die würden sagen, also, wenn ihr das findet, dann machen wir das Gegenteil. So. Ich werde nicht so effizient, glaube ich.
Also würdest du sagen, als Bundesrätin kann man eigentlich gar nicht wirklich etwas bewirken, wenn man Opfer ist?
Sagen wir mal so, wenn ich in eine Regierung würde wählen, dann wäre sie die Stadtregierung. Weil da kannst du wirklich machen. Oder da geht es wirklich darum, real gibt es jetzt die 200 Kita-Plätze, ja oder nein? Gibt es jetzt irgendwie die Genossenschaftssiedlung, ja oder nein? Das ist so real stuff. Und Bundesbären, das ist... Ewig.
Und definitiv kein Job für dich, never ever?
Nein. Nein, wirklich.
Wenn dann jemand im Bundesrat gewählt wird, also quasi zum Opfer wird, bemitleidest du die Leute dann? Also hast du dem Beat Jans können gratulieren? Oder hast du gefunden, es tut mir so leid? Das ist gerade der grösste Scheiss-Job gegangen. Der Jan Put, yes, yes, er ist in der Erste.
Nein, vor allem also in dem Departement, oder, da kannst du es einfach nicht richtig machen, außer du bist immer nicht da. Aber
hast du daheim so einen Altar?
Ich bin nur Fan von etwas. Ich habe nur ein Foto von einer fremden Person bei mir. Und das ist Emma Peel.
Wow!
Kennt ihr die noch? Dana Rigg, genau. Schirmscham und Melone, Kultsendung aus den 60er Jahren. Ich habe gekühlt und geschaut und getobt, wenn ich das nicht schauen durfte. Da war ich irgendwie 65 und habe keine Ahnung, ich bin gar nicht rausgekommen. Aber die Emma Peel, nein. Darum habe ich immer Stiefel an, weil sie auch immer Stiefel haben.
Und das Foto ist dann wo von ihr?
Das steht auf meinem Stehpult. Das ist das Einzige.
Von einer anderen Person ist nur Foto von dir daheim.
Ja, echt aber von Familie, okay, und Bekannten, ja, und Freunden und so. Genau. Wenn, Väter, genau.
Ja, ich habe mich einfach gefragt, so, wenn du mal irgendwo nicht weiter weißt,
ja,
wer fragst du um Rat?
Mich selber. Ich habe da so eine Form von innerem Dialog oder so. Es gibt ja manchmal ein ganzes Gruppentreffen.
Bevor du fragst, habe ich so deine innere Sumaruga. Was müsstest du jetzt machen?
So, ja. Und dann gibt es natürlich schon so, zum Beispiel die Immobilienpolitik, habe ich schon so ein paar Sparring-Partner, aber das ist dann mehr so Expertise, die ich dann brauche oder double-checken muss. Oder wie ist das nochmal genau mit den Kosten bei Hochhäusern und so? Oder mehr so, zum findest du das eigentlich auch eine gute Idee? So.
Mhm. Und wenn es im Parlament mal schnell muss gehen, du weißt, hey, jetzt wollen wir abstimmen nächste Woche. Es ist eigentlich schon zu viel bei mir an To-Dos, hat sich angesammelt, aber ich muss mich jetzt noch entscheiden für irgendein paar Gesetzesvorlagen. Wer fragst du denn?
Was? Das ist gar kein Anwendungsfall.
Das ist gar kein Anwand.
Nein.
Also ich sehe einfach so ab und zu, wenn ich in der Wandelhalle vielleicht unterwegs bei Interviews mache mit gewissen Leuten. Manchmal haben es gewisse Leute wie ein bisschen Sift, dass sie noch irgendwie abstimmen über ein Thema. Und dann geht es wieder darum, so, hey, was sollen wir stimmen? Dann gibt es so die MeinungsführerInnen, die so ein bisschen sagen, hey, look, mach die, mach die.
Oh nein, das wird bei uns halt, das wird auch bei den anderen in den Fraktionen vorbesprochen. Erstens bei diesen Listen, wenn man so Motionen durchwinkt. Ja. Aber die Gesetzesvorlagen, nein, das ist alles 17 Mal besprochen und Faktenblätter und es kann einfach sein, dass du dich nicht darum gekümmert hast und das Zeug nicht gelesen hast oder nicht gehört hast in der Fraktion.
Ich war aber erstaunt, was dort genau. So wie, einfach nur, hey, muss ich jetzt ja oder nein sagen? Ich dachte, okay, ja.
Spannend. Ja, aber kannst du nicht, dass wir vergessen, aber dann machen wir einfach, was die anderen drucken, dann siehst du es. Schwieriger wird es bei den einzelnen Unterdingen, wo du weißt, die sind dann einmal ein bisschen umstritten, in letzter Sekunde noch irgendwelche, weil es etwas wackelig ist, noch gerade Mehrheiten sich vielleicht gekehrt haben oder so.
Aha.
Oder bei Sachen, die manchmal parteiintern umstritten sind, das gibt es.
Ich nehme dich als Person wahr, die so zwei Seiten hat. So die eine Seite, die man so kennt von der Arena, so die Lutti Jacqueline Badran, die sich auf den Tisch hauen, eben denen sagt, was sie denkt. Und da gibt es aber eigentlich die sehr ruhige. Da gibt's sehr,
Entschuldigung,
sehr
ruhige. Ja, nur ganz schnell. Ja. Du sagst es auch immer falsch rum.
Ah, Entschuldigung.
Es ist eben nicht so, was ich sage, was ich denke, beileibe nicht. Sondern
du denkst, was du sagst.
Ich denke, was ich sage. Ja.
Und das machen mega viele.
Und das ist das Spezielle, wahrscheinlich. Weil das viele sagen etwas und denken total etwas anderes.
Also du denkst, habe ich jetzt vielleicht auch etwas anderes gedacht, als ich gesagt habe. Also du denkst, was du sagst in der Arena. Es kann zum Teil laut sein, engagiert. So. Es gibt so ein bisschen das Image von dieser Badran. Und dann gibt es aber noch die andere Jay, die sehr ruhig ist, die sehr Harmonie auch bedürftig ist, also ein harmonievoller Mensch ist. Aber das Image, das von dir besteht in der Öffentlichkeit, stresst dich das manchmal? Dass du denkst, hey, alle finden einfach, schau, jetzt kommt wieder die Lutti-Badran.
Nein, es stresst mich nicht. Also ganz selten, weil ich kann es nicht beeinflussen. Also weißt du, so irgendwann...
Du könntest ein bisschen ruhiger sein, der Ariel.
Ja, es gibt so... Ja, das ist nicht eine Frage vom Können. Schau, wenn ich mich verstellen würde oder irgendwie etwas planen würde oder jetzt musst du dich so und so verhalten und so, dann würde ich rot anlaufen, käme der Pinocchio-Nase über und alle würden es merken. Also es stellt sich für mich gar nicht die Option, mich irgendwie zu verstellen oder mir ein anderes Image aufzubauen. Was mich aber aufregt, wenn es so heisst, die Rabatzen, die Badran. Also weißt du, wie wenn ich aus Rabatzen bestehen würde? Das stimmt einfach nicht.
Ich habe zum Teil in der Recherche gefunden, zum Teil die Sachen, die über dich geschrieben werden, finde ich so, wow, das finde ich jetzt noch deftig. Also einfach sehr, sehr einseitig stereotyp, wie deine Person
abgestellt
wird.
Ja, ja, ja.
Und das, aber das, du, findest, es ist, du hast mal den Satz gesagt, mir ist es egal, was andere von mir denken. Das ist nach wie vor der Fall.
Habe ich das geschrieben?
Du hast irgendwo in meinem Interview gesagt, es kümmert mich nicht, was andere von mir denken. Und ich habe mich eben gefragt, kannst du dich wirklich nicht kümmern, weil du musst ja gewählt werden von den Leuten.
Also erstmal glaube ich, dass ich das in denen, die nie gesagt hätte.
Da hat der Journalist oder die Journalistin falsch notiert.
Ja, aber kann
so abgeben von Watson.
Ja, das kann gut sein, weil ich würde das nicht in diesen Worten so sagen. Aber was ich kann sagen, ist irgendwie so die Absicht in der Politik. Ich habe mal mit dem Josic und dem Mario Fehr eine Auseinandersetzung gehabt. Den Josic habe ich eigentlich überhaupt nicht gekannt und den Mario Fehr habe ich kennengelernt von... Weil er halt der Mario Fehr ist und natürlich Parteigenosse sozusagen. Also ja, sozusagen. Also zumindest hier.
Und der Josic ist auch sozusagen Parteigenosse.
Der Josic ist auch sozusagen Parteigenosse. Vorfall sind wir so am Röntgenplatz fest gsi und beide sind ja nicht Zürcher und die sind aber auch am Röntgenplatz fest gsi. Es war Wahljahr gsi, ist irgendwie 2007 gsi. Und dann nachher komme ich so anzulaufen als SP-Zelt, das ist ein SP-Fest am Röntgenplatz, so, das ist so ein Platz in Zürich. Und dann nachher sagt die Josic so: Schöckli, komm an unseren Tisch. So possessiv an unseren Tisch. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt sagen, ja, das ist der, den ich noch vor 2 Stunden selber herangeschleppt habe. Ich dachte, nein, ich sage nichts. Und dann musst du dir vorstellen, es sind so lange Bänke, so die klassischen, die man kennt, so typischerweise Festzelte sind. Und der Mario Fehr war so, und der Josic war so. Und ich laufe so an und bin so gestanden geblieben. Und dann schaut der Josic so unten rauf und runter und sagt so: Ach, so sieht also der Find aus. Und ich schaue ihn so an und sage: Bitte? Was? Ja, du bist doch der Find. Und ich so: Ja, du bist doch vor mir auf der Liste. Du bist doch vor mir auf der Liste. Glaubst du, dass das nachher auch noch so ist? Und ich so: Okay, also. Fang noch mal von vorne an. Hoi, du bist glaube der Dani, ich bin Jacqueline, freut mich. Und dann sind wir dann abgesessen und dann dachte ich, sind wir gleich ein Wunder, was das irgendwie für Typen sind. Und dann nachher sind wir drauf geschaut, seit dem Mario Fehr. Los, in der Politik, wegen dem bin ich nämlich drauf gekommen, in der Politik geht es nur darum, wie viel schreiben dich auf einen Zettel auf? Und ich so: Moment. In der Politik geht es sich darum, die Welt besser zu machen. Und darum müssen dich die Leute auf den Zettel schreiben. Machen die nicht eine Kategorie?
Also, wir machen es umgekehrt.
Machen die nicht eine Kategorie? Dann sagen sie: Jacqueline, du bist naiv. In der Politik kommt es nur darauf an, wie viele Leute einem auf den Zettel schreiben. Und dort haben wir geschworen, so wirst du nie. Das.
Also, entweder oder Frage. Jacqueline, mit wem würdest du lieber eine Woche in die Ferien? Mit dem Mario Fehr oder mit dem Daniel Josic?
Das ist meine Wahl. Dann nehme ich schon die Josic, weil der Mario, der macht immer so. Hey, gell, ich bin gut. Nach einer Woche hättest du irgendwie schon ein Löffel an. Ist im Fall wahr. Ja, ist gut, Mario, das war super. Ja. hast du mich gesehen auf deinem Zimmer?
Aber sag mir, so Leute in der gleichen Partei sind, also...
Gehört dazu.
Welche Kämpfe sind eigentlich anstrengender? Ich habe so gefragt, als SP-Politikerin bist du so dran, du musst gegen die anderen Parteien kämpfen, bei Vorlagen zum Teil. Aber dann gibt es so intern noch so die Geschichten, eben, wer ist zuerst auf dem Listenplatz, wer kommt irgendein bestimmtes Amt über, wer darf vielleicht in die Arena gehen, wer nicht, welche Kämpfe sind perfider?
Schau, du hast vorher gesagt, irgendwie, ich sage harmoniebedürftig und das stimmt extrem. Für mich ist das Leben auch keine Kampfarena. Und ich will und ich weigere mich konsequent in meinem Umfeld das auch als Kampfarena zu benutzen. Ich meine, das sind meine Gespönchen, nicht meine Gegner. Weißt du, die mit mir auf der Liste sind. Und sobald du anfängst, das als deine Gegner anzuschauen oder deine Konkurrenten oder deine... Hey, dann ist schon Feierabend, oder? Dann hast du schon schlechte Gefühle. Wieso soll man sich schlechte Gefühle ins Leben nehmen? Das ist doch dumm, sag ich. Ich finde, ich bin dagegen. Ich bin dagegen.
Max, auch sagen, wenn du mal so gefrustet bist, eben vielleicht von so einem Treffen oder von einer Debatte, die nicht so gelaufen ist, wie du hast wählen, wie holt man sich als Politikerin wieder raus aus dem Frust?
Heimgehen und in eine extrem friedliche Beziehung, das hilft. Dort ist einfach Frieden und Harmonie. Und in meiner Firma ist auch immer Frieden und Harmonie. Und das hilft. Weil der Schlagabtausch innerhalb der Politik, das ist manchmal schon sehr heftig. Und zwar nicht darum, weil es ein Battle ums bessere Argument ist, was es dafür und wieder gibt, sondern weil einfach so viel gelogen wird. Nicht teilweise nicht einmal absichtlich. Und manchmal weiss ich nicht, ob das die noch schlimmer Situation ist, wenn die Leute unabsichtlich lügen. Einfach unwahre Sachen sagen, aber sie glauben, dass das stimmt, was sie sagen. Und das ist so verzweifelnd. Du hast nichts dagegen. Du kannst nicht ganz sagen, hey, du hast gelogen. Das ist gelogen. Du bist ein Lügner. Ja, weil der glaubt das ganz fest, oder? Und dann musst du irgendwie auf 17 umwegen. Und das Gleiche ist halt auch mit den Medien. Die sind halt so viel mächtiger als du als Politiker. Also jeder Journalist ist etwa um einen Faktor 100 Mal mächtiger als jeder einzelne Politiker oder Politikerin. Und das ist schon so das Ohnmachtsgefühl, das finde ich eklig. Das ist irgendwie unangenehm.
Also Ohnmachtsgefühl, ich habe mich auch gefragt, also das hier als Politiker oder als Politiker, wir müssen uns vorstellen, du bist einerseits, dass du dich irgendwie auskennst in all diesen Sachen, bist irgendwie am Recherchieren, also bist irgendwie 14 Stunden so ein E-Mail am Anschauen. Also das machst du allein. Nachdem, wenn du zu Interviews gehst, gehst du eigentlich auch allein her. Wenn das irgendwie gut oder schlecht rauskommt oder irgendjemand unzufrieden ist, gibt es Hassmails, die kommen auch nur zu dir, du bist auch wieder allein. Wie einsam ist ein Job als Politikerin?
Sehr, sehr, sehr einsam. Du bist ständig allein. Das war ein echter Kulturschock, als ich in Bern kam. Da im Gemeinderat, also im Stadtzürcher Parlament. Da siehst du deine Gespönchen, aber auch also, weißt, alle. Da siehst du sie mal irgendwie an einem Anlass oder mal im Tram oder beim Laufen auf der Straße. Also, du bist in der gleichen Beiz. Das ist so. Und du triffst dich einmal in der Woche. Und in Bern macht es einfach so plupp. Drei Wochen, dann machst du wieder plupp. Und alle gehen irgendwo hin. Und ich bin schon dort gekocht, so vis-à-vis von einem Kommissionsgespräch, und dachte, der Mensch, der wohnt jetzt in so einem Dorf, hat es dort noch irgendwie, hat es dort noch Post? Der hat eine Beiz dort. Und was macht der am Morgen als erstes? Wenn der zum Haus rauskommt, hat es dort Asphalt oder ist dort noch Erde? Oder steigt dann der ins Auto und fräst in den Stau? Also, weißt du, so ist sein Morgenerlebnis, ich fräse im Auto in den Stau von Bern oder so. Weißt du, so ein Amstutz zum Beispiel. Und eigentlich, weißt du, hast so wie, aber wenn du im Gemeinderat bist und du sagst Bellevue, wissen alle, was du von Bellevue redest. Und wenn du zu Bundesbern bist und Stuhl sagst, denkst du immer so, das ist so ein Peter-Pixel-Moment. Denkst du immer so, meint der den gleichen Stuhl wie ich? Also, weißt du, ist jetzt das bei dem ein Hocker und bei mir so ein Schaukelstuhl und bei dem so, weißt du, irgendwie. Das finde ich schon sehr. Und das macht es eben auch noch einsamer, selbst in dem Moment, wo du gemeinsam bist.
Mhm. Wie lange halten wir das aus?
Ich kann das nur von mir aus sagen. Solange ich nur das Gefühl habe, dass ich einen Unterschied mache. Ob ich es bin, die dort ist oder nicht. Und ich würde sagen, parlamentarisch bin ich einigermaßen entmachtet. Weil ganz viele, weil ich schon zu viele Referenden gewonnen habe, also wo sie mir andichten, dass ich, explizit ich, die gewonnen habe. Was wahrscheinlich nur zu einem Zehntel stimmt oder so. Was die Unternehmenssteuerreform 3, Stempelsteuer, Kinderabzüge, also sind doch einige Sachen, wo sie sich gewöhnt sind zu gewinnen und mir aber hoch gewonnen haben. Und ich war halt immer an vorderster Front, die grossen Interviews gegeben, in der Arena etc. Ich habe Filme gemacht und so, und das ist dann mir sehr zugeschrieben worden. Und seitdem tun sich schon ein bisschen rächen bei mir. Vorher konnte ich also Mehrheiten können beschaffen und so seit so bei der Unternehmenssteuerreform 3, dort sind es verdammt verschrocken, weil es die erste Steuervorlage, die wir gewonnen haben, und zwar mit 58%.
Aber wenn du so, vorher sagst, solange du noch den Unterschied kannst machen kannst, ja. Wenn man so ringsum schaut, hey, so, hey, die Probleme, die man damit zu tun hat, oder also, zum Teil so Tendenz, die man findet, das ist fast nicht mehr aufhaltbar. Also Schere zwischen Arm und Reich, die einfach immer mehr aufgeht. Bei der Klimaveränderung, wo man sich hat gedacht, hey, was macht man da eigentlich noch, dass man es irgendwie stoppen kann? Wann verlierst du die Hoffnung, dass es noch eine Veränderung geben kann?
Also es ist total ambivalent. Ich für mich persönlich bin total kulturpessimistisch. Wenn ich jetzt so in die junge Generation anschaue, dann denke ich so, wow, es wird schwierig. Es ist sehr ambivalent, oder? Es ist so, ich bin eigentlich kulturpessimistisch, aber wenn du nicht an die Aufklärung glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass ein gutes Argument, aber auch ein gutes Leben irgendwann einmal gewinnt, dann müsstest du nicht in die Politik, oder? Dann bist du wirklich fehl am Platz. Also du musst dich immer wieder ein bisschen zusammennehmen. Und ein Stück weit, oder, tröstet mich natürlich auch die Vergangenheit. Oder wenn ich schaue, irgendwie, weißt, so, die SP braucht in der Regel 40 Jahre. Ja, das ist so der Schnitt, oder? Vom vorderen Moment, vom vorderen, und man den Vogel zeigt bekommt und total utopisch, bis es dann realisiert wurde. Also 1918 hat die AV verlangt und was haben wir, 47 bekommen. Und so weiter und so fort. Mutterschaftsversicherung 40 Jahre, das Frauenstimmrecht irgendwie, das ist ja immer
50 Jahre.
Das neue Familienrecht und. Also, name it, das ist eigentlich egal. Die Arbeitslosenversicherung, 4 Wochen zahlte Ferien, 84, habt ihr gewusst? Urspart eigentlich, oder? Du denkst, wow, die Arbeitslosenversicherung ist auch Mitte 80er. Also, wenn ich 26 war und den Job verloren hätte, ich hätte keine Absicherung gehabt. Ich meine, das muss ich mir vorstellen. Wie eine Art die Zuversicht, auch vielleicht der Zustand in den 70er, du hast vorher schon eine Schere von Arm und Reich. Das war wahrscheinlich der egalitärste Moment ever. Und ich glaube auch, wenn Kultur ein bisschen mehr helfen würde. Und Kultur vielleicht ein bisschen, ich meine jetzt alle Kunstschaffenden aus allen Richtungen, die Literatur, die Filmemacher, Kabarettisten, wenn die würden ein bisschen mehr drucken.
Was müsste man machen?
Ich weiß auch nicht, politischer werden. Politischer werden.
I try.
Nein, nicht du. Nicht du an Personam. Nicht du an Personam. Aber generell die Literatur zum Beispiel oder Film. Ich finde es so derart unpolitisch. Wenn du irgendwie, weißt, in die 60er, 70er Jahre gehst, ist einfach eine andere Welt. Und ich meine, muss man ja nicht sagen, irgendwie die SP oder die Linke versammelt die hier bei der westlichen Demokratie. Die Emanzipation gebracht. Das hat ganz, ganz viel mit der 68er-Bewegung zu tun gehabt, mit der kulturellen Befreiung, mit der Loslösung von Stereotypen. Das hat den Boden geebnet, dass die Politik keine Führung gehabt.
Aber wenn es in der Politik immer so lang geht, oder bis eben eine Veränderung, eben Arbeitslosenversicherung, irgendein x Jahrzehnt oder AHV x Jahrzehnt darauf warten, ich frage mich so, wenn das übertreibst, so quasi unseren Alltag rein. Wenn wir irgendwie finden, hey, wir sind unzufrieden mit der Situation, wir wollen eine Veränderung, es wartet da kaum jemand raus, manchmal in einer Ehe, vielleicht wirklich 40 Jahre, bis man dann sagt, ich mache jetzt eine Änderung. Was hast du für ein Rezept in deinem Leben vielleicht entwickelt, um zu sagen, hey, so gehst du an eine Veränderung an? Wenn du so spürst, so im Moment, hey, in deinem Leben so irgendetwas ist eigentlich nicht mehr so, wie es sollte sein, und du sträubst dich aber noch so ein bisschen, wie überwindest du dich, um so reingehen und zu sagen, schau jetzt, das mache ich so anders.
Du meinst, ich als Privatperson?
Ja.
relativ chancenlos. Ich kümmere mich viel zu wenig um mich.
Dich gibt es gar nicht als Privatperson. Wer ist denn die Jacqueline Badran, die jetzt wissen, wie von mir da sind?
Sophie, wer bist du? Ich bin durch und durch Politikerin und daneben gibt es nichts mehr. Weiß auch nicht. Ist das nicht so wichtig?
Zu persönliche Frage.
Ja, ich kann da einfach in mir nichts Gescheites darauf antworten.
Ja, vielleicht verschmilzt das ja so stark, oder? Also irgendwo muss ja das gewachsen sein, sagen wir jetzt. Und ich warne mit deiner Politik so den Gerechtigkeitssinn, wo ich jetzt irgendwie in vielen Sachen spüre, wo du äußerst. So, gibt es irgendwo ein Erlebnis, wo du sagst so, hey, das hat dich mega geprägt, um zu sagen, ey, das ist so ungerecht, wie es läuft, ich muss mein Leben eigentlich dafür einsetzen, dass es anders wird.
Ja, ich habe mich mal dazwischen geworfen in einem Laden, wo einen Hund gehinkert hat und dann hat er mir gehinkert. Das ist mir so hure eingefahren, aber das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, dass man das schon mal als nicht gerecht wahrnimmt, dass man einen Hund ginkert, der eigentlich gar nichts gemacht hat. Und dass man dann noch reingeht, das ist, glaube ich, wie eine Charaktereigenschaft. Das ist nicht irgendwie etwas, was willentlich man macht. So. Oder sich so überlegt.
Ich denke aber so in den Pace, den du fährst. Also, du kannst sagen, wenn du willst, wenn nicht willst, darüber reden, aber du bist, schon, bist unglaublich engagiert, bist voll drin und hast, glaube ich, im 2022 hast gemerkt, so, hey, jetzt habe ich glaub, zu viel gebügelt, jetzt bin ich zu viel die politische Jackie gewesen, und hast nachher gesagt, hey, ich nehme eine Auszeit.
Das hat mir der Arzt gesagt, ja.
Und auf den los ist in dem Fall?
Auf den habe ich dann gelöst.
Oder wie viel Mal hat er es gesagt? Wann hat er es das erste Mal gesagt?
Nein, er hat es einmal deutsch und deutlich gesagt.
Okay. Und mich hat gewundert, so der Prozess, wo du dich zurückgezogen hast und fandest, okay, und jetzt komme ich wieder zurück in die Politik. Welche zwei Sachen hast du konkret verändert?
Sie kommst auf zwei Sachen.
Ja, einfach, weil ich weiss, vielleicht bei der Jacqueline Badran nicht offen lassen, weil sonst sind es 5 Sachen. Oder 10 Sachen. Oder 20.
Ah, das ist mir ein Fehler, den alle Personalverantwortlichen auch wieder macht. Sagen Sie Ihre 3 Sterne. Okay. Und was ist, wenn ich 10 habe?
Haben Sie Zeit, oder? Also, wir können sagen, lass so viel, wie du willst. 10. Komm. Aber ich bin jetzt 10 gekommen jetzt.
Okay. Eigentlich nur etwas, was ich wirklich geändert habe. Doch, sind eigentlich sogar 1,5 Sachen.
Ich bin nicht. Nein,
ist deutlich weniger Medien gelesen. Einfach mit etwas. Weil das ist eigentlich mein Stein des Anstoßes. Dort könnte ich mich ohne Ende aufregen.
Also Prinzip Gassis, ich lese keine Zeitung.
Ja, genau. Prinzip Gassis, wirklich. Nein, wirklich, man kann mich schützen. Und während der Auszeit habe ich dann wirklich immer nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Kochtipps. Also, weißt du, schon mal schnell vorbeigeschaut, irgendwie bei Tagi Online oder so. Aber wirklich immer nur das seichte Zeug gelesen und so richtig Hardcore-Politik. Nein. Ich vertrage es wirklich schlecht. Und das habe ich auch ein bisschen beibehalten. Es ist ein bisschen schwierig, so als Politikerin zu versuchen, wenig Medien zu lesen. Das ist ein bisschen doof.
Du musst auch schauen, wer haben sie sonst gefragt.
Aber es tut mir gut. Es tut mir... Nein, nicht wegen dem. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja nicht nötig. Nein, überhaupt nicht wegen dem, sondern einfach, weil es einfach sachlich nicht stimmt. Das regt mich auf und ich kann dann wie nichts machen dagegen.
Das,
so.
Das Halbe, was du noch verändert hast?
Dass ich mehr Nein sage. So, zum Beispiel so Veranstaltungen. Was?
Was hat der Ausschlag gegeben, dass du gefunden hast, doch, ich komme?
Ja, du. Wir kommen dazu, dir Nein zu sagen. Ich, der immer predige, Kultur muss doch etwas politischer werden und muss kriegen wie so. Da kann man ja mit Jelsen und Nein sagen. Kommt nicht in Frage.
Jacqueline Badran. Jetzt gibt Gott ein schönes Schlusswort. Jetzt muss ich für mich. Aber vielleicht einfach ganz zum Schluss vielleicht noch ein bisschen weg von der Politik. Kommt eine Seite, die wenig von dir kennen. Einfach so als kleine Drauflegerfrage. Du bist grosser Fan von den Minions. Von dieser Animationsserie. Und ich dachte, du kannst so viele Sachen sagen, wie du willst. Was findest du grossartig an den Minions, dass du so ein grosser Fan bist und sogar gerade Finken mit den Minions bei dir daheim hast?
Sie sind einfach herzig und man kommt immer daraus, was sie sagen, auch wenn sie nicht richtig reden. Oder
Und löst es bei dir so ein den Martullo-Effekt aus, dass sie immer auf Augenhöhe sind?
Es ist sehr schön, mit dir zu talken. Danke vielmals. Ein Applaus für Stefan Baderer.
Das ist es gewesen vom Politkuchen mit der Jacqueline Bagram, Nationalrätin für SP und mit mir, dem Michael Elsender, Satiriker und Politikwissenschaftler. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann vermutlich zum zweiten Mal mein Gast, die Politikwissenschaftlerin Rahel Friburghaus. Wir reden darüber, warum die Städte in der Schweiz häufig keine Chance haben gegen Kantone und wie gefährlich das ist für das Funktionieren von unserem Land. Wenn ein Kuchen von der letzten Ausgabe nachbacken willst, zum Beispiel den weissen Schoki-Pistazienkuchen, dann einfach einen Beitrag via Twin schicken auf 078 227 55 22. Unser Rezept kommt direkt zu dir. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Eine gute Zeit und bis bald.